Willkommen zur 30. 2x3 macht 4 Folge. Zu diesem Jubiläum haben wir uns eine besondere Frage gestellt. Und zwar, wie wird die Welt in 30 Jahren aussehen? Wie wird sich Arbeit, Reisen, Ernährung und Medizin bis dahin verändert haben? Und sind wir 2054 vielleicht sogar glücklicher als heute? Taucht mit uns ein in die Zukunft und viel Vergnügen beim Reinhören.
Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von 2x3 macht 4. Heute beschäftigen sich Lisa und ich mit dem Thema, wie wird die Welt in 30 Jahren aussehen? Also heute gehen wir total crazy. Hallo Lisa an dieser Stelle und altbewährte Frage, was beschäftigt dich gerade? Und bevor ich dich antworten lasse, vielleicht kurzer Reminder, du wolltest uns noch etwas verraten zum Thema Studium.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also heute ist ja nicht nur irgendeine Folge, heute ist ja unsere 30. Folge, WG. Freue mich ja. Wirklich sehr. Trommelwirbel, 30 Folgen. Deshalb beschäftigen wir uns auch mit den 30 Jahren in die Zukunft. Ja, was beschäftigt mich gerade? Ich habe eine sehr intensive Woche hinter mir und zwar habe ich begonnen zu studieren. Ein Masterstudium im Bereich SET, also Sustainability, Entrepreneurship and Technology. Und das Ganze ist über eine sehr coole Uni, die Tomorrow University. Das ist alles remote und es ist alles auf eine neue Art zu lernen ausgelegt. Also es ist Challenge-Based Learning, was ich bisher auch noch nie gemacht habe. Nicht das klassische ein Fach und du bekommst deine Note, sondern du tauchst da dann immer 3 Wochen ganz tief in ein Thema ein. Und ja, also es ist, war ein toller Beginn. Wie gesagt, sehr intensiv, spannende Leute, so spannende Impulse und eine ganz andere Art zu studieren. Wenn ich das mit meinem Tourismusstudium vor 13 Jahren vergleiche, ist das wirklich ein ja, sehr futuristisches Szenario, was sich da gerade bei mir im Hier und Jetzt abspielt.
Klingt richtig, richtig cool, Lisa. Das ist wirklich Tomorrow University, klingt ja allein schon so spannend. Aber hattest du da bis jetzt nur Onboarding oder bist du schon tief in der ersten Challenge?
Es hat tatsächlich schon die erste Challenge begonnen und es ist aber jetzt noch so ein bisschen Soft-Start, würde ich sagen, weil die erste Challenge dreht sich alles ums Lernen. Learning Insights heißt die Challenge und wie man quasi auch remote gut lernen kann, wie man dieses Setup der Uni am besten ausnutzen kann. Und da habe ich schon sehr viel Inspirationen bekommen für Lerntechniken, die ich noch nie angewandt habe und die ich jetzt mal ausprobieren möchte. Und da auch wieder dieser Aha-Moment, dass ich eigentlich während meiner Studienzeit oder auch im Gymnasium sowas nie hatte, so einen Impuls, wie lernt man eigentlich und was gibt's alles für coole Techniken. Und ja, das ist Chunking haben wir gelernt, wo man eben verschiedenste Themenbereiche zusammenfasst oder auch, wo man sich das vorstellt in einem Raum, den man kennt, verschiedene Begriffe und so auch viel mehr lernen. Also, dass man sagt, okay, man hat jetzt irgendeine
so
Box
dieses,
beim
die
Eingang.
Esensbrücke, die
ja,
man
genau, richtig,
und
richtig.
Und dann weißt du, hinten am Tisch ist das Thema platziert und so weiter.
Genau, genau. Wenn du jetzt irgendwelche Python-Begriffe, so wenn du das jetzt lernst, dass du das nicht einfach auswendig lernst, sondern dass du dir das visuell in einem Kontext, der dir vertraut ist, lernst und lauter so coole Tricks.
Ja, sehr cool. Mega spannend. Ich habe immer schon gedacht, du bist jetzt schon total tief in den Themen drinnen und hast natürlich einen riesen Vorsprung für die Episode heute.
Nein, nein, keine Sorge.
Aber
keine
gut, dass
Sorge.
Wir das geklärt haben.
Ja. Vicky, wie schaut es bei dir aus? Was beschäftigt dich gerade in deinem Leben?
Was beschäftigt mich gerade? Sehr gute Frage. Diese Woche hatten wir im Team, weil ja jetzt doch so Abschluss vom ersten Quartal ist, mit dem gesamten Team die Growth-Gespräche. Das mache ich immer ganz gerne. Und ich finde den Begriff Growth-Gespräch sehr gut, weil früher nannte man das halt Mitarbeitergespräch und das klingt halt eher so, als würde man so zum Appell zum Chef kommen. Und das Credo bei uns in der Firma, was ja ursprünglich mal bei einem Workshop eher aus einem, sage ich mal ganz ehrlich gesagt, aus einem freudschen Versprecher von einer Kollegin entstanden ist, das Credo ist ja bei uns Out of the Boss Thinker. Und es ist mir ja auch total wichtig, dass wir da nicht sehr hierarchisch sind. Deshalb gibt es jetzt kein Mitarbeitergespräch, sondern ein Großgespräch. Und die waren richtig cool, weil ich habe einfach wieder gemerkt, wie wichtig das ist, einfach da die Zeit und den Raum zu haben, mit jedem Teammitglied zu sprechen, da einfach einmal, ja, ganz einen offenen Gesprächsraum im Endeffekt zu haben. Auf der einen Seite die Möglichkeit zu haben, Dinge ganz offen anzusprechen. Das tun wir grundsätzlich natürlich im Alltag auch. Aber ist natürlich dann schon nochmal ein anderes Level, wenn du halt dir wirklich diese Zeit nimmst dafür und auch wirklich halt reflektierst und sagst, okay, wie können wir wachsen? Wie kann es einfach in der Zukunft noch besser werden? Und einfach auch die Möglichkeit haben, mal zu loben. Ja, also ich finde jetzt Lob klingt jetzt nie so sexy, aber ich finde es einfach schon wichtig, dass einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt einfach einmal so richtig erfahren, was sie gut machen.
Sicher, die Wertschätzung ist total wichtig.
Diese Wertschätzung, genau. Und wertschätzende Kommunikation ist mir generell einfach extrem wichtig. Und deshalb sind ja diese Growth-Gespräche, wo man halt einfach auch diese Dinge nochmal erwähnt, total wichtig, weil, ja, also ich habe einfach nach jedem Gespräch gefühlt, ist einfach schon nur noch durch diesen Gespräch jeder total gewachsen. Also das war echt richtig cool zu sehen und ja, hat echt Spaß gemacht. Und ja, also ich muss wirklich sagen, einfach bei allen war der letzte Satz so, weiter so. Und es ist schön, dass wir zusammenarbeiten dürfen. Genau, das beschäftigt mich so. Und dann würde ich auch schon vorschlagen, wir starten gleich in das Thema. Welt in 30 Jahren. 30 Jahren ist jetzt so nicht ganz so weit, aber vielleicht ist es jetzt auch nicht so 5 bis 10 Jahre, die doch sehr klar vorhersehbar sind. Und bevor wir da so reinstarten, kann mich auch noch erinnern, ich habe natürlich klassisch George Orwell gelesen mit 1984 und Brave New World und wie halt so diese ganzen Utopien und Szenarien von den unterschiedlichsten Autoren dargelegt wurden. Da gibt es ja auch nochmal ganz viel aktuelle Utopien und Literatur dazu. Aber wie hat man früher die Welt gesehen, Lisa? Gibt's da irgendein spezielles Buch oder Szenarien, auf die du da zurückblickst, wie die Menschen die das Jahr 2024 gesehen hätten?
Ja, also es gibt ja unzählige Science-Fiction-Filme, Bücher, die, glaube ich, sehr, sehr viel an Wissen oder an Ideen mit sich bringen. Die Frage ist immer Utopie oder Dystopie, die sich da stellt. Und ich habe mir mal ein paar Visualisierungen aus dem 19. Jahrhundert angeschaut, was da gerade so trendig war oder was sie gesagt haben, so wird die Welt in 100 Jahren aussehen. Und das ist eigentlich sehr, ja, es ist auf jeden Fall eine Utopie. Also man sieht da fliegende Taxis, man sieht natürlich auch diese Supersize Cities, man sieht die Besiedelung vom Mars, kommt zum Beispiel oft vor. Und es wird halt sehr geprägt von den technologischen Errungenschaften in dieser Zeit. Also wie halt die ganze Raumfahrt begonnen hat, ist das weiter gedacht worden, wie könnte das aussehen? Oder eben das Flugzeug, wie könnte das dann aussehen, wenn jeder sein eigenes fliegendes Vehikel hat in irgendeiner Form? Dann ist auch natürlich Atomenergie, 19. Jahrhundert oder 1950 eigentlich dann sehr, sehr präsent geworden. Und da hat man sich dann auch vorgestellt, dass alles mit Atomkraft gespeist wird. Da sind wir heute bei 10%, ne, damit wir das ein bisschen im Kopf behalten. Und krass, ein Bild, ja, was mir auch sehr hängen geblieben ist, das war ein Bild von Kindern im Klassenzimmer. Und die haben alle Kopfhörer auf. Und da geht ein Kabel nach oben zur Decke und so bekommen sie quasi die Informationen gespeist. Und daneben steht ein Lehrer, der die Bücher in so einen Schredder reinwirft, der dann wieder mit dem Kabel nach oben verbunden ist. Also so ein bisschen die Auslegung vielleicht von Audiobooks, wie es wir jetzt kennen oder wie wir halt jetzt lernen. Und ja, es sind schon sehr witzige Bilder, die da entstehen. Was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass du oft diese Taxis hast und da fliegen die Leute herum, aber die Kleidung ist noch immer die gleiche. Also man sieht dann immer noch eine Dame mit so einem Hut, mit einer riesen Feder oder irgendwelche Herren mit Stock und so. Also diese Diskrepanz zwischen der Zukunft und dann doch der Gegenwart, das sehen wir, glaube ich, jetzt auch sehr oft. Aber es war ganz schön, weil im Hier und Jetzt sind wir, glaube ich, mehr in einer Dystopie, wenn es um die Zukunft geht. Also sehr, sehr viele Menschen denken natürlich negativ über die Zukunft und du hast nicht diese schöne weiße Welt, wie sie früher immer so gezeigt wurde, die Zukunft. Also war ganz nett, mal in die Vergangenheit zu reisen.
Ja, sehr cool. Ja, auch von den ganzen Filmen. Das Spannende ist, es ist wirklich alles total geprägt von Technologie und eher, dass alles die Welt sehr künstlich ist, wir der Natur nicht mehr so nahe sind. Das ist wirklich spannend, dass Zukunft oder Technologie sich nicht mit Natur verbinden lässt in diesen Geschichten. Das finde ich immer ganz spannend. Ja. Und ich muss auch noch, sorry, ich muss das jetzt kurz bringen, ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, wie dieser Film heißt, mit Thomas Gottschalk, die auch dann so Zukunftsszenarien haben, wo man dann so automatisch sich einen Helm aufsetzen kann und dann wird Zähne geputzt. Und ich muss mich jetzt gerade an diesen Film erinnern und ich weiß gerade nicht mehr, ich verlinke das dann gerne in die Shownotes, weil der Film ist wirklich großartig. Ich weiß nicht, ob das Zärtliche Chaoten, Supernasen, da gibt es ein paar so Filme von ihm und das war wirklich großartig. Aber war natürlich auch sehr geprägt von Technologie. Ja, bevor wir jetzt in unsere Themenblöcke, die wir uns vorgenommen haben, reinstarten, würde ich total gern mit einem Zitat starten. Und zwar ein Zitat von Peter Drucker, der uns allen ja ein Begriff ist als Ökonom. Und zwar hat der gesagt, die Zukunft ist nicht vorhersehbar, aber gestaltbar. Das heißt, ich bin der Meinung, Lisa, und ich hoffe, das ist jetzt für dich in Ordnung, dass wir ab und an bei unserem Blick natürlich vielleicht Dinge, die wir gehört haben oder ja, einfach mal mit einfließen lassen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch ganz cool, wenn wir ein bisschen mit einfließen lassen, okay, wie würden es denn vielleicht wir gestalten oder wie würden wir es denn auch cool finden. Aber wir dürfen natürlich gern auch mal in Dystopien landen, wenn wir Lust drauf haben. Aber ich finde es ganz cool, wenn wir da so ein bisschen sagen, okay, es gibt jetzt nicht jemanden, der die Zukunft vorhersagt und wir schon gar nicht. Wir sind einfach noch keine Zukunftsforscher. Und von dem her finde ich dieses Zitat ganz cool.
Gefällt mir auch gut. Gute Überleitung. Dann starten wir rein, oder? Mit dem ersten Themenblock. Ja. Und zwar Das Thema Arbeit. Arbeit in 30 Jahren. Wie wird das Ganze aussehen? Vielleicht vorweg ein paar Zahlen. Ihr kennt mich. Ich liebe immer ein paar Statistiken. Und zwar
mir jetzt wundern, wenn du nicht mit den Zahlen gekommen wärst.
Ein paar. Ich halte mich zurück. Aber ich habe eine Gallup-Studie gefunden, die ich sehr spannend finde. Da wurden fast 60.000 Menschen in 63 Ländern befragt und die haben 10 Fragen über die Zukunft bekommen. Das Ganze hat schon 2022 stattgefunden. Und da sagen 68%, dass es keinen Gender Pay Gap mehr geben wird. Im Vergleich, die eher pessimistische österreichische Zahl dazu, in Österreich glauben es nur 39%. Und 50% glauben, dass es eine 4-Tage-Woche geben wird. Vicky, wie glaubst du, wird die Zukunft der Arbeit aussehen 2054?
Ich glaube natürlich, wir werden sehr geprägt sein von mehr Technologie. Also KI, vielleicht auch der eine oder andere Roboter, wird vielleicht schon in unserem Arbeitsalltag Platz gefunden haben. Ich glaube, Arbeit wird es weiterhin geben, definitiv. Es wird vielleicht schon soweit sein, dass wir das Thema Arbeitskräftemangel, vielleicht ist es weiterhin noch im Wandel, aber ich kann mir vorstellen, dass wir dieses Thema Arbeitskräftemangel schon ein bisschen mehr im Griff haben, vielleicht einerseits durch qualitative Zuwanderung oder durch die Möglichkeit, dass wir die Zuwanderer, die wir haben, auch qualitativ ausbilden, also mit dem Thema Bildung. Andererseits mit dem Thema Technologie ganz klar, dass wir da auch viele Dinge abdecken können. Und ich glaube, dass es so eine Mischung wird, weil auf der einen Seite, die Menschen werden ja immer älter und das ist ja natürlich ein krasses Thema. Wie werden wir zukünftig auch unsere Altersvorsorge einfach hinkriegen. Und ich glaube da ganz stark daran, dass wir natürlich sehr, sehr lange arbeiten werden, aber dass halt Arbeit nicht heißt, dass wir 50, 60 Stunden die Woche arbeiten werden, sondern dass wir dann im Alter arbeiten, sehr wohl, unsere Leistung bringen, aber halt dann Zeit haben für unsere, ich nenne es jetzt einmal täglichen mindestens 10.000 bis 15.000 Schritte, die unserer Gesundheit gut tun. Also ich glaube schon, dass wir 2054 weniger arbeiten werden. Auch die Jungen, das merken wir ja jetzt auch schon, dass das im Wandel ist, dass einfach die Jungen da viel mehr auch schon, ja, ich würde das teilweise schon sagen, dass sie es mehr drauf haben, dass sie auf die Work-Life-Balance schauen. Und es ist natürlich auch ein Prozess, ja, wie kann ich auf die Work-Life-Balance schauen und trotzdem effektiv und effizient arbeiten und genügend Leistung bringen, um einfach das Thema Arbeitskräftemangel zu kompensieren, um einfach, sage ich mal, auch Gutes für die gesamte Wirtschaft und alles, was wir heute so brauchen, damit unser System funktioniert, auch leisten können. Und es gibt gewisse Dinge, die wird nie ein Roboter oder eine KI ersetzen können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ins Krankenhaus gehen und ein Roboter jetzt entscheidet, ob unsere Niere entnommen wird oder nicht. Ich mache jetzt gerade ein krasses Bild, ja, aber ich glaube schon, dass es einfach gewisse Berufe und Jobs gibt, die weiterhin wichtig sind. Und weil ich einfach auch gerade von dem Thema Zuwanderung gesprochen habe, ich glaube, dass einfach dieses Thema auch extrem wichtig ist, dass wir uns da kümmern. Und ja, wie siehst das denn du, Lisa? Arbeit in dem Jahr 2054.
Ja, sehr spannende Impulse schon mal von dir, wie du viele Dinge siehst. Also ich bin, nur mal die Studien aufgreifend, Gender Pay Gap ist natürlich ein großer Wunsch, dass der 2054 nicht mehr vorherrscht, und ich glaube auch ganz stark dran, dass es eine 4-Tage-Woche geben wird, sogar, ich gehe noch weiter. Also gerade das Thema Arbeitszeit wird sich sehr verändern, das haben wir schon gesehen in den letzten 30 Jahren. Ganz einfach, die menschliche Arbeitsleistung ist einfach sehr, sehr teuer, und um das skalieren zu können, müssen Firmen, glaube ich, ganz viel auf Automatisierung setzen, und wir ist ja schon Tatsache, und natürlich auch diese Balance im Leben, die immer präsenter wird auch bei der nächsten Generation. Ich habe gelesen, dass die Gen Z 5 bis 6 Karrieren haben wird, also ganz unterschiedliche Berufe ergreifen wird in ihrem Leben. Hängt natürlich zum einen von der Arbeitsdauer ab, also die werden viel länger arbeiten, aber das finde ich auch sehr spannend zu sehen, dass man einfach nicht mehr in einem Bereich bleiben oder uns da vielleicht quasi horizontal weiterentwickeln in einer Sparte, sondern dass man auch ganz, ganz neue Bereiche starten wird. An das glaube ich sehr, und es muss auch sein, weil das Skill der Zukunft ist Flexibilität und ist es, neue Dinge zu lernen. Und da werden wir ganz viele Veränderungen sehen bei den Kindern der Zukunft, dass sie nicht ein Studium machen und das dann ihr Leben lang durchführen oder machen und ganz, ganz viele verschiedene Bereiche kennenlernen. Und das finde ich schön, weil das, je mehr man in verschiedene Bereiche reinschaut, desto besser kann man das ja auch verstehen.
Definitiv. Große Liebe für Vielfalt, ja.
Richtig, richtig. Und es muss auch sein, weil ich glaube, ganz viele Bereiche wird es dann einfach auch nicht mehr geben. Punkt. Also da muss man dann auch eine Veränderung setzen. Wo ich auch glaube, dass sich sehr viel tun wird, ist das Thema Care-Arbeit. Das muss neu gedacht werden, das muss neu einbezogen werden in Wirtschaftssysteme. Wie können wir damit anders umgehen? Wie können wir das Riesenproblem Care-Arbeit, was ja momentan präsent ist, lösen? Da haben wir in 30 Jahren müssen wir da eine Lösung gefunden haben. Und das kann sicher nicht automatisiert werden. Auch eines dieser Dinge, wo du gesagt hast, gerade zwischenmenschlich und medizinische Dinge, aber auch einfach die Wertschätzung per se und auch diese Gleichberechtigung. Dass Care-Arbeit nicht mehr Frauenarbeit ist, sondern dass es alle betrifft, fließt natürlich auch wieder rein in die Gleichberechtigung. Da sehe ich sehr viel Potenzial nach oben. Ja, und was noch? Also ich finde, Arbeit wird sich sehr verändern.
Das ist auch jetzt ein super Punkt. Arbeit, das ist ja auch immer, wie definieren wir den Begriff Arbeit? Ich glaube, dass es auch dann Arbeit sein wird, dass wir, ja, Care-Arbeit, ja, egal ob für Kinder oder für Ältere, das wird Teil von unserem Alltag sein. Ja, das darf dann Teil vom Alltag sein. Alles, was irgendwie mit ehrenamtlichem Engagement zu tun hat, ja, weil einfach diese Arbeitsleistung auch gebraucht wird, sei es jetzt politisch oder in den unterschiedlichsten Institutionen. Und das ist dann vielleicht nicht immer unbedingt die Arbeit, die, sage ich mal, fürs monatliche Einkommen sorgt, sondern die aber wichtig ist, dass jeder in irgendeiner Form erbringt. Ja, kann natürlich sein, dass es da trotzdem Anerkennungsbeiträge, was auch immer gibt.
Genau deshalb, weil es wird ja nicht bezahlt. Also dass Care-Arbeit halt endlich bezahlt wird. Und da ist das Grundeinkommen natürlich
bezahlen.
Ein riesengroßer Punkt, weil jetzt ist es Teil vom Alltag, aber es ist halt unbezahlter Teil vom Alltag.
Richtig.
Und dass eigentlich Arbeit sich entkoppelt von Finanzen. Also dass es nicht mehr Lohnarbeit ist, sondern vielleicht Erfüllungsarbeit.
Genau. Und die sind sehr, sehr vielfältig. Ja? Das ist halt einmal die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe. Aber es ist alles Arbeit, Leistung und ja, fließt da zusammen. Also ich glaube auch, dass da sehr viel mehr im Fluss sein wird. Ja, dann starten wir weiter zum nächsten Thema.
Reisen. Auf das freue ich mich. Reisenmobilität. Da muss ich dir kurz was erzählen von meinem Opa. Der hat mir nämlich gerade vor kurzem erzählt, also ein bisschen Schwank in die Vergangenheit. Und dass er als junger Mann den Autoführerschein nicht gemacht hat. Er hat nur den Motorradführerschein gemacht, weil für ihn total logisch war, dass er nie ein Auto besitzen wird. Also warum einen Autoführerschein machen? Weil er wird sich nie ein Auto leisten können. Das ist ja absolut unlogisch. Lustig. Und dann hat er gesagt, ein paar Jahre später, ich glaube, es waren zwischen acht Jahre später, hat er sein erstes Auto gehabt. Und das war so ein prägnanter Meilenstein in seinem Leben. Und das war für ihn einfach Wahnsinn. Wahnsinn, dass er jetzt ein eigenes Auto hatte.
Sehr cool. Ja,
zum Einstieg, was Reisen anbelangt. Ja, genau. Ja, Reisen ist ja, cool. Wenn man sich das anschaut, Tourismus. Wir haben in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge über Mittelstand gesprochen und dass viel mehr Menschen reisen werden können in der Zukunft, sich Reisen leisten können, ganz andere Tourismusströme sich entwickeln werden, sei es vom asiatischen Raum, afrikanischen Raum auch. Also auch die Touristen an sich werden sich total verändern und der Flugverkehr wird noch so nach oben gehen. Das ist jetzt mal meine Prognose. Also das wird viel, viel mehr geflogen werden, aber es wird auch viel nachhaltiger geflogen werden, weil du einfach andere Maschinen brauchst. Also E-Mobilität wird auch die Luft erreichen, aber der Impact von Tourismus auf CO2-Emissionen und so weiter wird sehr viel zunehmen, ist jetzt mal meine Prognose.
Meine Prognose ist, dass wir da mittendrin in dem krassesten Wandel stecken werden. Einerseits, die ganze Welt bewegt sich, die ganze Welt will auf Reisen gehen. Und andererseits schon, dass die Sustainable Development Goals, also die SDG Goals, dass wir da schon auf einem super guten Weg sind, die zu erreichen, dass klimaneutrale Mobilität schon eine viel größere Selbstverständlichkeit ist, wie sie es jetzt ist. Also ich glaube, dass da einfach gerade, dass das die Zeit sein wird, wo dann diese krassen Welten eher aufeinander prallen, wo teilweise eben sehr viel grüne Technologie schon existiert und auf der anderen Seite halt noch die alten Vergaser rumfahren oder die alten Flugzeuge sich in der Luft bewegen, weil sich halt andere das noch nicht leisten können oder da es vielleicht noch nicht entsprechende Regelungen gibt. Also ich glaube, das wird ein ziemlicher Clash sein. Ich glaube, dass generell wir trotzdem weiter reisen werden. Also es wird jetzt, glaube ich, nicht so sein, dass wir dann plötzlich beschließen oder es dann kapieren, es ist das Beste, wenn wir so in der Region bleiben und Urlaub nur mit den Öffis machen, sage ich jetzt mal so, oder nur mit dem Zug. Also ich glaube, dass sehr wohl Flugreisen oder auch Fernreisen weiterhin einfach ein Thema sein werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass Menschen, um jetzt einfach mal nur Europa zu nennen, in Europa beschließen, fliege ich nicht nach Brasilien, Kanada oder Indien, sondern das wird weiterhin ein großes Thema sein. Aber natürlich werden sie ja viele auch beschließen und zu sagen, okay, muss ich wirklich auf die Malediven fliegen zum Beispiel? Oder ist es auch in Ordnung, wenn ich einfach nur bei einer Zugreise Richtung Spanien mich begebe? Genau, das finde ich ganz spannend.
Ich glaube, da bist du positiver eingestellt als ich. Das Reisen ist natürlich ein großer Faktor, aber ich glaube, es muss viel mehr reglementiert werden. Ja, und wir werden diese Freiheit beim Reisen, genau, wird sich sehr verändern. Ich war gerade auf Mallorca und da gibt es jetzt Wanderwege, wo man einfach Tickets braucht. Oder das ist in Amerika gang und gäbe, dass man für Nationalparks sich wochenlang davor anmelden muss, um da überhaupt reinzukommen, weil einfach das sonst so überlaufen wird. Und ich glaube, da müssen wir
genau
wirklich nachschauen.
Genau, da ist es wichtig, dass das reglementiert wird.
Richtig, oder Salzburg, und ich glaub, dass Innenstadt, du brauchst dann einfach Ticket, dass du da reinkommst.
Und sicher. Und da wird KI eine ganz große Rolle spielen. Also das wird einfach dann gerade für die, sage ich mal, jungen Menschen, die dann vielleicht einfach auch kaufkräftig sein werden, werden die dann mit der KI planen, okay, wo kann ich hin, wo werden quasi die Wünsche und Bedürfnisse, die ich habe, auch irgendwie am besten angeboten und geleistet.
Ja.
Ich möchte auch das Thema nochmal Alter und alternde Gesellschaft, weil das halt doch in Europa sehr, sehr groß ist, reinbringen. Ich glaube, dass es auch sehr viel mehr so Gesundheitsressorts, klingt jetzt ein bisschen uncool, aber ich glaube, es gibt jetzt nicht mehr nur dann dieses klassische Wellness oder Kurhotel, ja, wie es halt früher geheißen hat. Also ich glaube, diese Begriffe werden abgeschafft, sondern ich glaube, es werden halt so ganze Gesundheitsregionen entstehen, wo halt dann wirklich der Urlaub, der dort gemacht wird, halt sehr stark auf das Thema Gesundheit, viele Schritte gehen, Bewegung, gesunde Ernährung und so weiter halt dann auch gesetzt wird.
Mhm. Ja, Gesundheitstourismus wird sicher explodieren in den nächsten 30 Jahren. Was das ganze Thema Prävention anbelangt. Und da stürzen wir uns eh schon voll rein in unseren nächsten Schwerpunkt eigentlich, das Thema Medizin. Yes. Schöne Überleitung von dir. wie sich die Medizin in 30 Jahren verändern wird. Auch nochmal als Einstieg, 71% haben ja gesagt bei dieser Studie, was ich vorhin erwähnt habe, dass Impfstoffe noch mehr Krankheiten ausrotten werden. Jetzt sind wir gerade, haben wir die neuesten News, dass jetzt Masern wieder präsent sind in Holland oder in Europa, was schon längst ausgerottet war, weil jetzt wieder so viele Menschen sich nicht impfen lassen. Also es kann natürlich auch genau in die andere Richtung gehen. Vielleicht sind wir da zu optimistisch. Aber
ich glaube, ein paar Schritte zurück braucht es immer und überall. Und ich glaube, die sind da wichtig.
Ja, aber das hätte ich mir nie gedacht, dass das passieren wird, dass ausgerottete Krankheiten wieder zurückkommen.
Haben wir damals gedacht, dass Corona kommen wird. Also
richtig.
Wir leihen nicht, ja.
Ganz, ganz viele Forscher schon.
Ja, genau. Wenn man die Literatur liest, die gesagt hat, okay, das Einzige, was die größte Gefahr wäre.
Richtig, alle. Genau.
Virus erkranken, okay, krass.
Ja. Ja, Medizin
ja, was ich, ja.
Oder
ist ein riesengroßes Thema. Ja, also es wird natürlich extrem viel Forschung betrieben, also Thema Impfung, um das aufzugreifen. Also ich glaube schon, dass es sehr viel mehr Impfstoffe geben wird oder Impfstoffe uns vielleicht auch auf eine andere Art und Weise dann dort und da auch schon zugeführt werden. Ja, keine Ahnung, wie auch immer das dann aussieht oder die vielleicht nicht mehr so kompliziert sind, dass sie irgendwie innerhalb von 2 Jahren 4 Impfungen brauche, um meine Immunität aufzubauen. Aber da passiert sehr viel Forschung zum Thema Impfung. Also da glaube ich, wird sehr viel Weiterentwicklung passieren, wo auch sehr viel Weiterentwicklung jetzt schon passiert. Und in 30 Jahren werden wir dazu auch noch mehr verstehen, um unser Gender-Gap-Thema wieder aufzugreifen. Weil mit dem Thema habe ich mich jetzt tatsächlich beim Kunden auch beschäftigt. Es gibt es noch gar nicht so lang, dass sich die Medizin wirklich mit, ich glaube, man nennt es dann Gender Health beschäftigt, wo wirklich angesehen wird, okay, wie unterschiedlich ist und tickt der Körper der Frau, um einfach gewisse Medikamente zu testen, gewisse Krankheiten, wie entwickeln sich die. Da ist einfach ein krasser Unterschied und das wurde jetzt eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren so richtig verstanden und somit wird auch diese Forschung weitergehen, dass da, glaube ich, ja auch sehr viel mehr passiert. Heißt jetzt natürlich nicht, dass Frauen dann noch länger leben wie Männer, aber dass einfach dazu auch mehr verstanden wird und sich da, glaube ich, sehr, sehr viel ändert. Also es wird das Wort Patientinnen, um es gleich zu gendern, sehr viel wichtiger werden, das auch gezielt zu verwenden, wenn Ärzte in ihrem Alltag sind. KI natürlich, also ich glaube, dass natürlich die Ärzte sich Unterstützung holen von KI in den unterschiedlichen, also das passiert ja jetzt auch schon, in unterschiedlichster Art und Weise. Und ich glaube auch, dass dieses Thema der, ich sag's jetzt mal, heißt es Stammzellenforschung, wo es auch darum geht, gewisse Organe vielleicht nachzubauen. Also da wird sich in der Forschung sehr, sehr viel tun.
Ja, da bin ich deiner Meinung dieses Mal. Also das jetzt kann man gar nicht abstreiten. Medizin ist für mich ein Bereich unserer Welt, das ist so faszinierend, was sich da in kürzester Zeit verändert hat. Also das ist wirklich unbeschreiblich. Und wir werden in 30 Jahren Krebs sehr, sehr stark ausrotten können, bin ich mir ziemlich sicher. Also sei es jetzt durch Impfung oder andere Medikamente, also das Thema Krebs wird sich stark verändern, was jetzt einfach so präsent ist in unserer Gesellschaft. Und ein anderer Megatrend, der uns sicher stark begleiten wird, ist das Thema Longevity. Also wie können wir lang gesund leben? Wenn ich mir jetzt anschaue, die Lebenserwartung der Kinder, ich meine 100 Jahre, das wird die Realität sein. Und wie können wir sicherstellen, dass wir gesund altern? Und
genau, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir lang leben. Klar werden wir in 30 Jahren länger leben, wie die Menschen jetzt. Aber es geht gar nicht so darum, länger zu leben, sondern gesund zu bleiben im Alter. Ich glaube, das ist einfach das, wo aktuell ein Gegentrend feststellbar ist, dass die Gesellschaft älter wird, aber ganz, ganz viele chronisch Kranke darunter sind. Und deshalb ist diese Longevity-Bewegung, finde ich, jetzt nicht irgendwie Luxus und total einfach nur den Snobs vorbehalten, nein. die dann sich ihre Nahrungsergänzungsmittel reinhauen und halt dann tolle 100 werden, überhaupt nicht, sondern das ist einfach total wichtig, um einfach unser Leben im Alter zu sichern, ja, dass wir da einfach gutes Leben haben, und das wollen wir ja alle. Das finde ich da super wichtig, zum Thema Longevity, das noch zu ergänzen.
Ja, und das auch einfach ganz rationale Themen. Ich meine, jetzt bekommt man eine künstliche Hüfte, die man dann normalerweise hat, bis dass man stirbt. Aber wenn wir älter werden, dann werden das halt 2 oder 3 künstliche Hüften, die dann ein Mensch einmal brauchen wird. Also das sind auch so Bereiche, die man gar nicht unterschätzen darf.
Ja, und ich glaube auch, dass man wir haben jetzt dann keine Gefahr, dass wir zu dieser Überbevölkerung kommen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen.
In Europa, auch, wenn die Menschen in älter werden.
Generell, also laut der UNO wird ja ab 2050 die Welt schrumpfen, also dass mehr Todesfälle sind als quasi Geburten.
Genau, sind wir 54 am Peak allerdings.
Ja, da gibt es unterschiedliche Studien, wann jetzt wirklich was. Es gibt auch die Studien, dass 2080 soweit ist, also let's see, wie viele Jahre wir da jetzt in die Zukunft blicken. Und also gerade in Europa werden wir halt einfach eine alte Gesellschaft sein. Ja, das sind wir jetzt schon. Ja, also der größte Anteil ist bei den 50- und 60-Jährigen. Das ist einfach so, das Durchschnittsalter, glaube ich, in Österreich liegt bei 44. Zum Vergleich, in Afrika 50% der Bevölkerung ist unter 20. Ja, also das ist schon ein krasser Unterschied. Trotzdem brauchen wir keine Angst haben, wenn wir jetzt alle älter werden und weltweit alle älter werden, dass wir zu einer Überbevölkerung kommen, weil tatsächlich irgendwann einmal die Welt dann doch schrumpft oder halt zumindest stehen bleibt. Aktuell sind wir übrigens, vielleicht auch noch ganz spannend, bei unter 1% Bevölkerungswachstum weltweit.
Weltweit und in Österreich sicher negative
Zahlen. In Österreich definitiv. Ich glaube, das ist schon seit 2013 schrumpfen wir schon.
Ja, genau.
Deshalb ist ja, und das finde ich einmal so wichtig zu betonen, ist für mich immer so ein wichtiger Trigger, um das einfach jeden und jeder mitzugeben. Deshalb ist Zuwanderung so wichtig bei uns. Ja? Das ist so, so wichtig. Ja, natürlich, die sollte qualitativ sein oder halt Thema Migration. Es ist ein riesengroßes, komplexes Thema. Ich möchte dieses Fass gar nicht aufmachen, aber ich möchte trotzdem einfach mal sagen, Fakt ist, wir brauchen Zuwanderung, Punkt.
Ja, hundertprozentig.
Ja, von der Medizin geht's weiter.
Ja, genau. Auch noch ein wichtiger Punkt ist Ernährung. Wie wird sich Ernährung in Zukunft ändern? Und da sehen wir ja schon einen großen Trend hin zu pflanzlicher Ernährung. Produkte, die Fleisch ersetzen. Ich glaube, in 30 Jahren ist das für uns ganz normal, dass wir uns hauptsächlich pflanzlich ernähren, dass wir auch auf Dinge zurückgreifen wie Insekten als Proteinquelle. Glaube ich auch, dass das ganz normal wird. Insektenmehl
zum Beispiel.
Ich
wurde übrigens mal gefragt, in Kopenhagen war, wurde ich mal gefragt, weil ich halt angegeben habe, dass ich kein Fleisch esse, ob es in Ordnung ist, wenn in einem Gang Insekten drinnen sind.
Und was hast du gesagt?
Ich habe sie gegessen, natürlich. Ich war natürlich super neugierig.
Ja, ja.
Nein, ich bin nicht so, nein, das sind Tiere, die kann ich nicht essen.
Ich finde, das Thema Fleisch ist so ein spannendes Thema, weil wir glauben immer, es ist so ganz normal, wie wir Fleisch konsumieren. Und dann fliegt man einmal nach Vietnam und man sieht ganz andere Dinge auf dem Teller. Man sieht Schlange, man sieht Hund, man sieht diverseste Insekten. Und es ist ganz normal, dort das zu essen. Und es ist in Indien das Absurdeste, eine Kuh zu essen. Und es ist so Zeit da, weil seine Perspektive auch zu verändern. Und Ernährung, glaube ich, auch wird immer stärker in auch Convenient Food gehen. Wir sehen ganz viel Fast Food. Ich glaube, das wird noch viel, viel mehr Realität, leider. Und da gehen wir halt auch rein in das Thema.
Bist du schon wieder bei der Dystopie?
Übergewicht. Ne? Okay. Ja, ich bin, das ist mein, ich meine, in 30 Jahren werden wir viel mehr Menschen mit Übergewicht haben. Wir werden viel mehr Diabetes haben. Das ist was, was ich auf jeden Fall glaube, wenn ich mir die Gesellschaft jetzt anschaue.
Ich finde es immer so lustig, das werden wir haben, das werden wir haben. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer glauben nicht, weil wir mischen natürlich schon Studien rein. Aber diese Aussagen, die sind natürlich schon von uns einfach gemacht. Ja. Deshalb möchte ich diese Dystopie von der Lisa jetzt unbedingt in eine Utopie umwandeln. Ich glaube, dass wir da schon einfach
alle schlank und fit
erleben werden. Wir werden einen Riesenshift erleben, dass wir einfach mal kapieren, wie wichtig Ernährung für unser gesamtes Wohlbefinden ist. Und ich glaube, dass dann einfach die Ernährung oder halt die Lebensmittel, die erstellt werden, auf das viel mehr ausgelegt sind. Ja, dass wir wirklich auf das einfach Acht geben, welche Vitamine, welche Proteine, alles, was wir halt einfach im täglichen Essen brauchen, dass das da auch drinnen ist und einfach der Nährwert entsprechend gegeben ist und nicht Fastfood und Übergewicht uns dominiert. Ich glaube, dass natürlich dieses Thema, weil es ja jetzt auch so präsent war sehr lang, Bauernproteste und Co., also das Thema wie Bauern, also da wird, glaube ich, gerade ein richtiger Clash sein, wie sehen die Bauern der Zukunft aus. Ich glaube, dass wir sehen es ja jetzt schon, es gibt einfach extrem viele Biotech-Startups, extrem viele. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der baut in einer Halle einfach Pilze an und ist super erfolgreich damit, weil einfach Pilze ein super guter Fleischersatz sind. Ja? Also das ist extrem ein Boom und wir werden halt, weil es einfach für unsere Natur und für den Naturschutz auch so wichtig ist. Und da werden wir natürlich nur in den Anfängen sein. Aber es wird keine klassischen oder es wird weniger klassische Äcker geben. Ja, wir reden jetzt nur von 30 Jahren, in 100 Jahren gibt es die vielleicht gar nicht mehr. Und es werden halt nur mehr diese Indoor-Farming einfach betrieben. Ja, das klingt jetzt für uns wieder sehr künstlich und alles halt total technologisch. So weg von der Natur, weil wir wollen ja, so Natur ist ja für uns die wunderschöne Kuh, die auf der Weide grast und die dann die Kuhmilch und Käse, und das ist ja so unser Naturverständnis auch, und das wird halt so
dank Billa, Spar und Hoferwerbung.
Oder ist das einfach unser Bild, genau. Und ich glaube, dass wir da einfach dann in einen ganz starken Zwist kommen werden und in einen Wandel kommen werden, weil einfach dieses Bild dann nicht mehr richtig ist. Ja? Das ist immer noch das, wie wir aufgewachsen sind. Das ist das, an das wir auch glauben. Ja? Ganz, ganz stark, unsere ganze Gesellschaft. Und das wird sich dann richtig krass im Wandel befinden. Es gibt ja auch diesen Begriff, bitte, das ist mehr wirklich ein gefährliches Halbwissen, was ich jetzt erteile, aber es gibt diesen Begriff, das kann man schon alles nachgoogeln oder ich verlinke das dann in den Shownotes, der Präzisionsfermentation. Es ist so eine molekularbiologische Weiterentwicklung von Fermentation, wo dann einfach auch diese Ersatzprodukte erstellt werden können für Eier, für Milch und so weiter, was dann total spannend ist. Also das wird ein riesengroßes Thema sein. Die Bauern der Zukunft sollten sich eher überlegen, ein Biotech-Startup zu gründen. So krass das klingt, ja. Oder so technologisch und skurril es klingt. Und auf der anderen Seite glaube ich ganz fest daran, dass uns das näher zur Natur bringt. Weil es ist ja nicht so, dass dann jedes Stück Erde bei uns oder jedes Stück Grund bei uns mit so einer Farm, einer Indoor-Farm quasi zugesiedelt ist. Ganz und gar nicht, ja, weil die werden teilweise ja auch in die Höhe gebaut werden oder das wird halt ganz unterschiedlich ausschauen. Und deshalb werden wir dann sehr viel mehr Natur haben. Wir haben dann sehr viel mehr Flächen wieder für für Bäume, für CO, also für das Thema CO2-Bekämpfung und Co., ja, dass einfach Sauerstoff, also das ist dann schon ein Kreislauf, der da gerade noch nicht da sein wird, aber wo gerade ein richtig, richtig krasser Clash einfach in 30 Jahren da sein wird. Das ist das, was ich glaube.
Ja, ich meine, 80% der Deforestation, also der Bäume, die gefällt werden, passiert wegen Agrikultur.
Genau. Ist so.
Punkt. Ja. In Rotterdam gibt es übrigens eine Floating Farm. Da bin ich neulich gerade wieder mal vorbeispaziert. Herrlich. Das ist wirklich eine Insel, die an der Maas schwimmt, also am Ufer angedockt ist. Und da sind die Kühe drauf. Die leben dort, die fressen dort, die schlafen dort. Und es gibt dann auch die Milch und die Käseproduktion von der Floating Farm, die man sich bestellen kann. Und es ist auch eine autarke Farm. Also die haben Solarzellen oben und es wird auch der Kuhdung wird dann verwendet für Energie. Und cooles Projekt, mal ganz was anderes. Natürlich für mich als Österreicherin schon ein bisschen schräg, wenn man dann im Industriegebiet von Rotterdam herumspaziert und da schwimmt dann so eine Farm herum und die Kühe sind drauf. Also muss man schon auch ein bisschen weltoffen sein. Aber schaut's mal nach, das ist ein Projekt, das in Rotterdam gibt.
Klingt auch sehr spannend. Wobei, wie gesagt, wir dürfen da auch wieder daran erinnern, dass halt einfach wirklich Kühe tatsächlich einfach einen sehr großen Beitrag zum CO2-Ausstoß leisten. Das ist wirklich
riesig,
wirklich krass.
Riesig. Also den größten Einfluss, den man hat, ist nicht auf ein E-Auto umsteigen, sondern es ist kein Fleisch zu essen. Punkt. Das ist der größte Impact, den jeder individuell jetzt leisten kann. Ja, absolut. Wir haben unsere Themenblöcke durch, Vicky.
Ich möchte nur ganz kurz zu dem Thema mit Kühe und Co. und Bauern der Zukunft würde ich dann nochmal einen Link in die Shownotes geben. Und zwar gibt es von der Tagesschau auch einen Podcast, der heißt Mal angenommen. Und da gibt es eine Episode vom Januar, wo es um das geht, keine Bauern mehr, was dann? Genau, den kann ich sehr empfehlen. Ist, glaube ich, 10, 15 Minuten oder so, oder vielleicht ein bisschen länger, nicht gar nicht lang. Und ganz spannend aufbereitet mit vielen Fakten. Keine großen Zukunftsszenarien oder Horrorszenarien versprochen.
Ja, danke für den Tipp.
Ja, sehr cool. Dann sind wir mal mit unseren Themenblöcke durch.
Ja, genau. Ich würde auch noch gerne zum Abschluss ein Zitat teilen, und zwar vom Ed Fries. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Ich habe ihn auch nicht gekannt. Der hat bei Microsoft gearbeitet und ist Co-Founder von der Xbox. Und der hat gesagt, "The future is changed by people who have a crazy idea and follow it wherever it may lead."
Also das ist jetzt unsere Aufforderung an alle, more crazy zu sein.
Genau.
More crazy waren ja eigentlich noch ganz, ganz human und überschaubar. Aber eine wichtige Frage habe ich nur zum Schluss an dich, Lisa. 2054, werden wir glücklicher sein?
Das hängt von uns ab. Das hängt, glaube ich, nicht von der Welt und von der Technologie und von den Trends ab. Das hängt tatsächlich von uns ab. Da glaube ich an die innere Arbeit.
Definitiv. Schöner Abschluss, die innere Arbeit. Dann wünschen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß an der inneren Arbeit, an dem Mindshift vielleicht. Vielleicht haben wir euch ein paar coole Zukunftsszenarien mitgegeben, vielleicht auch nochmal die Inspiration, dass ihr euch auch Gedanken macht, wie die Zukunft aussehen könnte oder auch mal in eurem Bekannten- oder Freundeskreis darüber diskutiert. Und ja, wir können, glaube ich, nur wieder das Ganze abschließen mit: Wir machen uns die Welt, wie sie uns
gefällt. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Macht es gut. Ciao.
Schön, dass du heute wieder mit dabei warst und gemeinsam mit uns in die Zukunft gereist bist. Wir freuen uns schon sehr auf die nächsten 30 Folgen von 2x3 macht 4 und haben viel, viel vor. Also in diesem Sinne, denkt immer daran, wir machen uns die Welt wieder, wie sie uns allen gefällt. Macht es gut. Tschüss.